Catherine Booth. Um sie soll es heute gehen. Catherine Booth ist aufgewachsen, geboren am 17. Januar 1829 in Ashburn. Ashburn ist südlich von Sheffield, also in England. Zeit in englische Industrialisierung, wo wir euch vorhin ein bisschen mit reingenommen haben. Also große Unterschiede zwischen arm und reich. Genau, als kleines Kind wächst sie schon auf mit einer schwachen Gesundheit, ist immer wieder mit Krankheiten geplagt und schleppt die immer wieder mit sich rum. Und deswegen wird sie zu Hause von ihrer Mutter unterrichtet. Ihre Mutter ist eine tiefgläubige Frau, die sie von klein auf mit der Bibel aufwachsen lässt und mit Gott bekannt macht. Schon mit 12 Jahren heißt es, dass sie die Bibel, da gibt es ganz unterschiedliche Spekulationen, aber es heißt, dass sie bis zu 8 Mal die Bibel schon gelesen hat, mit 12 Jahren. Früh als Kind nimmt sie auch schon wahr, Ungerechtigkeit in dieser Welt. Das, was wir vorhin versucht haben, euch klarzumachen, was passiert in dieser Welt und was läuft eigentlich alles schief. Das hat sie schon als kleines Kind wahrgenommen. So hat sie auch mit 12 Jahren, hat sie in einem Enthaltsamkeitsverein für das Alkoholtrinken und Rauchen, hat sie schon eine Jugendabteilung gegründet und in dem sie auch Sekretärin war und von klein auf Artikel geschrieben hat für die Zeitung. Also gleich von klein auf engagiert. Es hängt auch damit zusammen, dass ihr Vater früh den Job verloren hat und selber dem Alkoholismus verfallen ist. Hat sie von Anfang an so Nadel in sich drin gehabt und hat gemerkt, was das bedeutet und was das auch für die anderen Menschen bedeuten kann und was das für ihren Vater auch ganz speziell bedeutet hat. Genau. So kommt es, sie wächst auf, sie wächst auch, ihre Mutter nimmt sie auch immer mit in die Kirche und sie wächst mit Gott auf und von klein auf hat sie das so, Gottes Liebe in ihrem Herzen. So kommt es irgendwann zu diesem Punkt, dass sie diese Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, mit den Unterschieden auch zwischen Arm und Reich. Sie nimmt das wahr, die Kirche nimmt das nicht richtig wahr und einige andere Dinge auch machen sie unzufrieden mit den etablierten Kirchen. Das heißt, sie war dort und war zum Beispiel, sie hat das gesehen, dass Abendmahl gefeiert wird, was wir heute auch feiern werden, ohne dass wirklich die Bedeutung dahinter steht. Das heißt, worum geht es eigentlich? Das hat sie richtig tief im Herzen bewegt und hat gemerkt, es läuft nicht gut. Und so kam es, dass sie sich den methodistischen Reformern angeschlossen hat, die damals eine Bewegung war dafür. Dort hat sie dann ihren Mann kennengelernt, den William Booth. Der William Booth, das war ein Prediger der Methodisten und hatte ähnliche Anliegen wie Catherine. Das heißt, sie haben ähnliche die sozialen Ungleichheiten mitgekriegt und hatten es beide auf dem Herzen, da für die Armen da zu sein, für die Schwachen rauszugehen und einzustehen. So waren sie gleich auf einer Wellenlänge, sind zusammengekommen, große Liebe, ja, super. Genau, so beginnt ihr gemeinsamer Weg mit Gott und für Gottes Sache. 1861 kommt es dann auch zum Bruch mit den Methodisten. Da Williams Herz und auch Catherines Herz für die Armen geschlagen haben und sie in der Kirche nur bedingt Platz hatten dafür. Sie hatten den Wunsch, auf die Straße zu gehen und Freiversammlungen zu halten und so, zu den Leuten, die nicht von sich aus in die Kirche kommen. Und um das zu ändern und da sie den Freiraum nicht bekommen haben, haben sie das getan, haben ein Buch und sind nach Ost-London gezogen. Ost-London könnt ihr euch so vorstellen wie das eine Bild, was ihr gesehen haben. Und auch die Begriffe, die mit dem Negativen zusammenhängen. 90% der Leute, die dort gelebt haben, haben den ärmsten Verhältnissen gelebt. Das heißt Obdachlosigkeit, Alkoholismus, Prostitution und schwere Krankheiten und Obdachlosigkeit. Das waren Dinge, die die Gesellschaft und das Volk dort geprägt hat. Genau dahin wollten sie ziehen. Genau den Menschen wollten sie von Jesus erzählen und helfen. Kirche hat da keine Rolle gespielt. Und das fanden sie schade. Für die hatten sie ein Herz. Das heißt, sie gehen raus, halten Freiversammlungen, erzählen den Menschen von Jesus. Das haben wir jetzt schon öfter gehört, auch bei den anderen History Makers. Aber jetzt kommt das, was die beiden ausmacht. Man muss es immer sehen, man redet von Catherine, aber Catherine und William waren sehr stark zusammen. Sie haben sehr viel zusammen gemacht, deswegen ist das nicht einfach so voneinander zu trennen. Aber sie hatten ein gleiches Anliegen. Genau. Sie gehen raus und erzählen den Menschen von Jesus, aber bleiben nicht an diesem Punkt stehen, sondern sie merken, man kann den Menschen nicht einfach nur von Jesus erzählen, man muss ihnen auch weiterhelfen. Sie brauchen auch das Wort Gottes. Und so ist für sie von Anfang an ein Anliegen, den Menschen ganz praktisch zu helfen Und also sozialarbeitsmäßig, was für mich als Pädagogen besonders spannend ist, aber dass Evangelisation auch immer dazugehört. Immer nach dem Vorbild Jesus. Jesus hat den Menschen erst zu essen gegeben und hat ihn erst von den Schmerzen befreit und dann hat er ihnen vom Seelenheil mit ihm darüber gesprochen. So ein Zitat dazu von William Booth: Niemand kann selig sein, solange er kalte Füße hat. Und keiner kann bekehrt werden, solange ihn Zahnschmerzen quälen. So ging es ihnen immer um die ganzheitliche Heilung. Vielleicht ein witziges Beispiel dazu. Vielleicht fragt ihr euch immer, warum ihr immer was zu essen bekommt, wenn ihr reinkommt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ihr erst was zu essen habt, damit ihr dann zuhören könnt. Einfach nur mal. Genau. Vielleicht ein interessanter Fakt zum Begriff Heilsarmee. Warum eigentlich Heilsarmee? Klingt so militärisch. Im Prinzip hatte das eigentlich den großen Zweck der Organisation, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach strukturell wichtig ist, dass eine Organisation gut dasteht. Und deshalb aber auch, und jetzt kommt das Spannende, weil sie dem Teufel, der Sünde und dem seelischen und materiellen Elend den Krieg erklären wollen. Und es hat so viel Emotionales, dass ich richtig spannend finde. Das heißt, sie finden das nicht einfach nur schlecht, sondern sie erklären dem den Krieg. Mit 100% wollen sie dagegen was tun. Dazu ein Zitat: Solange noch Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange noch Kinder hungern, wie jetzt, will ich kämpfen. Solange noch eine Seele im Dunkel ist, ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Ich will kämpfen bis zum Ende. Das finde ich, bringt das dieses nochmal zum Ausdruck, wie wichtig das wirklich ihnen war. Aus diesen Grundgedanken ist die Heilsarmee entstanden, wo wir vorhin auch ein kurzes Video gesehen haben, wie es heute aussieht. Das heißt, ihr merkt, es gibt es heute auch noch. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Berührung mit denen gehabt. Die Heilsarmee ist mittlerweile in 124 Ländern vertreten und kämpft dort für die Sache Gottes. Ich selber habe auch schon unterschiedliche Heilsarmee-Gemeinden kennengelernt, Chors heißen die da, und bin auch selber Mitglied in einer, weshalb ich vielleicht jetzt auch hier vorne stehe. Genau. So war ich zum Beispiel, ein Beispiel, letzten Sommer habe ich die Heilsarmee, den Heilsarmee-Chor in Guben kennengelernt. Das ist in Brandenburg auf der polnischen Grenze. Dort gibt es, betreiben sie ein Familiencafé und einen Secondhand-Shop. In diesem Familiencafé durfte ich mitarbeiten und durfte die spannendsten Lebensgeschichten kennenlernen. Von Leuten, die aus der NPD ausgestiegen sind, von Obdachlosen, von Langzeitarbeitslosen und von Leuten, die eine lange Drogenkarriere hinter sich haben. Wirklich bewegende Geschichten. Und da fand ich es spannend, jetzt auch in der Vorbereitung zu sehen, dass das, was sie damals bewegt hat, also nicht nur das Ganzheitliche des Menschen zu sehen, dieses ganz anzupacken. Sie feiern Gottesdienste und geben Bibelstunden, aber gleichzeitig kümmern sie sich auch, hören ihnen zu und helfen ihnen ganz praktisch. So sieht man, was aus diesen Grundgedanken geworden ist. Wie sie Kirche verändert hat und wie sie die Gesellschaft in diesem Punkt verändert hat. Sie wird bis heute auch noch die Mutter der Heilsarmee genannt, Catherine Booth. Zusammenfassend. In einer Zeit der englischen Industrialisierung, wo die Kluft so groß war zwischen Arm und Reich, hat sie durch die Liebe Gottes, die sie bekommen hat und die sie weitergegeben hat, ihre Gesellschaft verändert. Sie hat den Fokus, sie hat sich den Schwachen zugewendet und ihnen eine Stimme gegeben in der Öffentlichkeit. Ich könnte tausende Geschichten erzählen, was sie alles gemacht haben, von Obdachlosenheim bis sonst was. Das ist mega spannend, könnt ihr euch gerne mal mit damit beschäftigen. Und sie haben auch Kirche verändert. Sie haben aufgezeigt, dass da was nicht gut läuft und dass ein Anliegen Jesus ist. Dieses, was wir, das Hosanna, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Break my heart for what breaks yours, heißt es da. Wirklich das zu sehen und das zu fühlen, was Gott fühlt. Und das nicht nur zu sehen, sondern da was zu ändern dran. Ich finde, das macht eine Geschichte von Catherine Booth, macht uns das deutlich, wirklich danach zu streben und darum zu bitten, mit Gottes Augen die Welt zu sehen, Dinge zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern und egal wie unbequem das sein mag. Das ist was ich von Catherine Booth und von William Booth und auch von der Heilsarmee heute noch mitnehmen kann. Egal wie unbequem, Catherine hatte Krankheiten, viele Krankheiten, war immer wieder ans Bett gefesselt und sie hatten chronischen Geldmangel und sind in den schlechtesten Bezirk Londons gezogen, um sich den Menschen zuzuwenden für die Sache Gottes, 100%. Und das ist was mir Mut macht und was uns Mut macht. Genau. Wir können auf dieser Erde schon Reich Gottes bauen. Wir müssen nicht immer vom Himmel reden, wir können das hier schon anfangen. In der Gegenwart leben. Hier Reich Gottes bauen. Das geht nicht nur durch eine Catherine Booth, sondern es geht auch durch dich und mich.
Wir saßen zusammen im Auto, Henning und ich sagte, ich predige über Catherine Booth und er sagte, ich bin Mitglied in der Heilsarmee. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du predigen. Und so kam es dazu, dass wir beide heute zusammen versuchen, euch diese wunderbare Frau etwas näher zu bringen. Es ist in der ganzen Reihe, ich glaube, bis jetzt die erste und vielleicht auch die einzige Frau, die wir vorstellen. Aber es gab viel, viel mehr Frauen, also alle Frauen unter euch und alle Männer, lasst es euch gesagt sein. Es gab viele, viele Frauen, die Bezeichnung History Maker verdient haben. Unter anderem Catherine Booth, wie wir ja gerade schon gehört haben. Meine erste Begegnung mit der Heilsarmee war in einer Disco in Duisburg. Ich hatte mich gerade frisch bekehrt, ging in den Jugendkreis und hinterher in die Disco und lebte mein Leben wie vorher auch immer. Aber es gab immer einen Punkt, kurz vor Mitternacht, wo die Heilsarmee reinkam, in Uniform, mit einer Blechbüchse zum Geld sammeln und wo immer mein Gewissen schlug. Was passiert noch diese Nacht? Die Heilsarmee hat mich daran erinnert, dass ich Christ geworden bin und dass ich jetzt anders leben will als vorher. Die zweite Begegnung mit der Heilsarmee. Es war auch ein bisschen peinlich, natürlich, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Es war auch ein bisschen peinlich, weil die natürlich total verlacht wurden. Aber mit einer Liebe und Freundlichkeit unter die Disco-Gänger gingen, jedem begegneten, zuhörten, für die Leute da waren und nebenbei natürlich auch Geld sammelten für die gute Sache, die sie dann woanders durchgeführt haben, wie wir schon gehört haben, in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland. Meine zweite Begegnung, die Heilsarmee in Hamburg auf der Reeperbahn. Ich war dort zu einem Einsatz, missionarischen Einsatz, ich war eingeladen worden, da zu predigen. Wir standen auf der Reeperbahn, ich mit etwas hochrotem Kopf, weil was mir da so begegnete, war mir nicht ganz so angenehm. Die Heilsarmee-Offiziere hatten ja ihre Uniform an, da wusste man, warum die da sind. Als Frau war es ja auch nicht ganz so schlimm, aber mir taten alle leid, die da jetzt mitgingen in dem Einsatz und nicht an Uniform anhatten. Da habe ich den Wert einer Uniform der Heilsarmee entdeckt, dass man gleich weiß, wer auf welche Seite gehört. Das ist ein gewisser Schutz für diese Leute und auch eine Vergegenwärtigung. Wir sind mit anderen Zielen hier. Wir kommen, um zu helfen. Man könnte sagen, die Heilsarmee ist eine entwaffnende Armee. Eine Armee, die nicht gegen Menschen kämpft, nicht mit Waffen kämpft, sondern die einen geistlichen Kampf kämpft und die für Menschen kämpft. Die Heilsarmee in Hamburg macht das, dass sie auf der Straße predigt und dann alle einlädt, mitzukommen in einen Raum, den sie da um die Ecke haben. Als ich in diesen Raum reinkam, bin ich fast umgefallen, weil es hat dermaßen gestunken. Es waren ganz viele Menschen da, die sich lange nicht gewaschen hatten, die ganz viel Alkohol konsumiert hatten. Und es war stickig und ich habe gedacht, ich muss gleich wieder gehen. Es gab was zu essen, ich konnte gar nichts essen, weil das so gestunken hat. Aber es war eine so tolle Atmosphäre. Die Menschen wurden wertgeschätzt, die kamen, die wurden liebgewonnen. Da wurde durch die Fassade durchgeguckt auf das Herz dieser Menschen. Es wurde geweint, es wurde gelacht, es wurde gegessen, wir hatten Gemeinschaft. Das Wort Gottes wurde ganz klar gepredigt, denn das ist auch ein Geheimnis der Heilsarmee. Ihnen geht es nicht nur darum, Menschen äußerlich zu helfen, das auch. Wie wir es ja auch gerade bei Henning schon gehört haben. Ne? Wenn die Füße kalt sind und die Zahnschmerzen da sind, dann hat man keine Lust, sich eine Botschaft anzuhören. Ihr kennt vielleicht auch diesen Slogan Suppe, Seife, Seelenheil, den die Heilsarmee hat. Also man muss den Menschen auch praktisch helfen. Aber das Evangelium ist das Zentrum. Dass Menschen hören, dass Gott sie liebt, dass er sie annimmt und dass er mit ihnen etwas vorhat, dass es eine andere Zukunft gibt als die, die sich jetzt schon in ihrem Elend abzeichnet. Catherine Booth hat gesagt, wenn wir uns eine andere Zukunft wünschen, müssen wir die Gegenwart irritieren. Und das hat sie kräftig gemacht. Erst einmal hat sie ihren Mann, ihren zukünftigen Mann irritiert, Er war nämlich eigentlich gar nicht der Überzeugung, dass Frauen predigen sollen und leiten sollen. Aber da hat sie ihm gleich klargemacht, schon vor der Hochzeit, dass sie das anders sieht. In einem Gottesdienst hat Gott sie so stark berührt, dass sie nach vorne ging und ganz spontan gepredigt hat. Und als sie hat ihren Mann dann gefragt, darf ich predigen? Da hat er gesagt, ja, wenn du meinst, du musst, dann mach. Und dann hat sie es gemacht. Und dann war ganz klar, sie war eine ganz begabte Rednerin, Predigerin, war in ihrer Zeit noch viel bekannter als ihr Mann, hat in großen Sälen gepredigt. Ein Abgeordneter im englischen Unterhaus hat gesagt, wenn ich mal einen Gerichtsprozess habe, dann möchte ich, dass diese Frau mich verteidigt, weil sie eine so gute Rednerin war. Man sagt auch, sie hat gepredigt wie ein Anwalt. Sie hat immer den Fall dargestellt und dann die Lösung präsentiert. Sie selber hat gesagt, dass sie Predigten, die nur von der Liebe Gottes sprechen, die sozusagen sagen, alles ist okay, du bist wunderbar und Gott hat dich lieb, dass sie diese Predigten gar nicht gut findet. Und sie hat gesagt, wir müssen so predigen, dass die Menschen erkennen, dass sie Sünder sind und dass sie Rettung brauchen. Und dass diese Rettung in Jesus Christus zu finden ist. Ich weiß gar nicht, ob uns solche Predigt hier passen würde. Ich weiß gar nicht, ob Catherine Booth im Predigtplan des Christustreff auftauchen würde. So eine scharfe Predigerin, wie sie war. Dass sie den Menschen den Spiegel vorgehalten hat, ob arm oder reich, ob erfolgreich oder erfolglos, ob am unteren Ende der Gesellschaft oder am oberen Ende der Gesellschaft. Sie hat den Menschen den Spiegel vorgehalten und eigentlich allen klar machen können, wir sind sündige Menschen. Wir versagen. Wir kriegen es nicht gebacken, im Großen und im Kleinen, im ganz Persönlichen. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, können wir das bejahen und können sagen, ja, das stimmt. Auch ich kriege in meinem Leben viele Dinge nicht gebacken. Auch ich versage, auch ich mache Dinge falsch. Manchmal bewusst, manchmal auch aus Not, manchmal aus innerem Zwang. Und ich brauche Vergebung. Ich brauche es, dass Gott mir zuspricht, dass er mir die Schuld vergibt. Das ist das Evangelium. Wir haben jetzt in vielen Abenden von Glaubenshelden gehört und immer von der Kraft des Evangeliums. Das ist das Evangelium, dass Gott uns so nimmt, wie wir sind, dass er uns den Spiegel vorhält und dass er uns als Sünder annimmt und dass er uns Vergebung zuspricht und sagt, du kannst ein neues Leben anfangen. Das war eine Botschaft, die für die Menschen, die in Prostitution und Alkoholismus gefangen waren, eine rettende Botschaft. Es gibt die Möglichkeit zur Umkehr, es gibt die Möglichkeit, neu anzufangen. Und viele von denen, die diese Botschaft verstanden haben und angenommen haben, sind dann auch Mitglied geworden in der Heilsarmee und haben sich eingesetzt, dass andere gerettet werden, weil sie wussten, aus welchem Sumpf sie kommen. Sie hat Armenspeisungen durchgeführt, sie hat die Abstinenzbewegung unterstützt, haben wir schon gehört. Das heißt, sie wollte, dass Menschen keinen Alkohol trinken. Sie selbst hat auch nicht getrunken, ihr Mann auch nicht. Sie hat aber auch für das Recht gekämpft, dass Frauen predigen können, hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, über den Predigtdienst von Frauen. Ganz spannend, weil das hatte theologisch damals noch keiner so richtig aufgearbeitet, dass die Bibel erlaubt, dass Frauen predigen. Ein Grundlagenbuch, lohnt sich mal zu studieren. Sie hat für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft in den Fabriken und sie hat sich eingesetzt gegen Kinderprostitution. Ich weiß nicht, wer die Zeitung jetzt gelesen hat, in den letzten Tagen ist ja gerade ein Kinderhändlerring aufgeflogen, wo Menschen, junge Mädchen aus dem Kosovo, auch hier in unserer Gegend, gefangen gehalten wurden, verkauft wurden, geschmuggelt wurden und jetzt zum Glück frei sind. Das gab es damals auch schon. Damals war das Alter, wo man sagte, ab dem Alter ist es straffrei, mit Jugendlichen zu schlafen, sie zur Prostitution zu zwingen, war 13 Jahre. Weil man sagte, ab 13 Jahre kann ein Mädchen Nein sagen, sozusagen, kann zustimmen zum Sex. Das heißt, es gab ganz viel Kinderprostitution. Catherine Booth hat das so aufgeregt, dass sie mehrmals an Queen Victoria, die ja manchen bekannt ist, ganz puritanisch und streng gelebt hat, ganz auch vom Glauben geprägt. Sie hat mehrmals dieser Königin geschrieben und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir so etwas zulassen. Weißt du eigentlich, was in deinem Land los ist? Das hat so weit geführt, dass die Gesetzgebung geändert wurde und dass das Alter auf 18 Jahre hochgesetzt wurde. Da hat sie was erreicht, was auch politisch umgesetzt wurde, wo die Gesellschaft sich geändert hat, dadurch, dass Mädchen aus der Prostitution entlassen wurden. Das war nicht einfach. Sie haben auch immer wieder als Heilsarmee Angriffe erlebt. Die Alkoholindustrie hat Überfälle auf die Soldaten der Heilsarmee organisiert, die zusammenschlagen lassen, wollten die einschüchtern, weil sie merkten, ihr Geschäft ist rückläufig. Wenn sich Menschen für Jesus entscheiden, dann hören sie auch auf zu saufen. Und das ist für manche Firmen dann nicht ganz so erträglich. Deswegen gab es da immer wieder auch Übergriffe. Aber die Heilsarmee hat sich nie davon stoppen lassen. Auch Catherine Booth hat sich nie stoppen lassen. Egal, was ihr widerfahren ist. Wir haben schon gehört, sie war eine schwerkranke Frau. Sie hatte 8 Kinder, eines davon behindert durch eine Pockeninfektion, die sie sich eingefangen hatten beim Besuch im Ostteil der Stadt London. Da hatte ihr Mann diese Krankheit mit nach Hause gebracht. Alle wurden krank und ein Kind hat davon eine Behinderung zurückbehalten. Alle ihre Kinder sind hinterher in die Heilsarmee eingetreten, also haben nicht darunter gelitten, dass die Mutter so aktiv war. Ist ja auch manchmal so, dass manche sagen, jetzt habe ich Kinder, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ich glaube, sie ist ein Beispiel dafür, dass man das kombinieren kann, dass man sich einsetzen kann für Jesus und trotzdem Kinder gut erziehen kann. Sie selbst sagt über sich, eine durch Gnade gerettete Sünderin, das bin ich. Eine durch Gnade gerettete Sünderin. Sie hat also nicht mit dem Zeigefinger auf andere gezeigt und gesagt, ihr seid die Sünder, sondern sie wusste, dass sie selber einer ist. Und dass sie Rettung braucht. Ich weiß das von mir und ich hoffe und ich vermute, dass du das auch von dir weißt. Dass wir Rettung brauchen, dass wir Jesus brauchen, der uns von Schuld und Verstrickungen, von Abhängigkeiten, von dem, was kaputt macht, befreien kann. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, dass er die Sünder rettet. Er ist gekommen, um der Arzt für die Kranken zu sein, für die, die Hilfe brauchen, für die, die ihn brauchen. Ich möchte dich an diesem Abend einladen. Wir reden immer über die verändernde Kraft des Evangeliums, dieser frohen Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Schuld gestorben ist. Und wir feiern heute Abend das Abendmahl, eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte dich einladen, heute Abend das nochmal ganz persönlich festzumachen bei Jesus und zu sagen, ja, ich weiß, ich brauche diese Rettung. Ich brauche dich, der mich erlöst. Ich bring dir das, was mich belastet. Ich bring dir meine Schuld. Wir werden vor dem Abendmahl nochmal gemeinsam auch ein Schuldbekenntnis sprechen und unsere Schuld bei Gott abladen können. Nimm das als ein äußeres Zeichen, wenn du Brot und Saft bekommst, ein Zeichen dafür, dass Jesus dich rettet, dass er dein Leben auf neue Wege bringt, dass er deine Füße auf weiten Raum stellt, dass du neu anfangen kannst, dass du nicht gezwungen bist, dein Leben so zu fristen, dass es immer schlimmer wird, sondern dass es frei und neu werden kann. Herzliche Einladung dazu. Ich denke, wenn Catherine hier wäre, würde sie es auch so machen. Das mit den Brotchips am Eingang war so eine kleine Andeutung daran, Brot, Suppe haben wir jetzt nicht für euch. Warme Füße vielleicht auch nicht. Die Kirche wird jetzt im Laufe des Winters immer kälter. Aber wir wissen, dass die Liebe Gottes für jeden von uns da ist, auch heute Abend. Dass er uns annimmt, wie wir sind. Dass er uns einen Auftrag gibt. Da, wo wir gerettet sind, können wir das nicht für uns behalten. Da müssen wir vielleicht sogar Spott und Hohn in Kauf nehmen, wie die Heilsarmee. Da müssen wir vielleicht sogar irgendwo hingehen, wo keiner mehr hingehen will. Da müssen wir vielleicht sogar das aufgeben, was bequem ist. Vielleicht ein Stück Reichtum hinter uns lassen und teilen mit anderen. Was es ist, das wird Gott dir zeigen. Wichtig ist, dass du ihn fragst, dass du offen dafür bist. Herr, was ist denn mein Weg? Ich weiß, dass man von Biografien erschlagen werden kann und sagen kann, boah, so werde ich nie und das war ja was ganz Besonderes und das hat mit mir ja gar nichts zu tun. Aber man kann sich auch durch solche Biografien anstacheln lassen. Ich habe zu Hause ein ganzes Regal, so ein Ikea-Billy von oben bis unten, Biografien von Frauen. Von Frauen, die im Reich Gottes was bewegt haben. Wenn ihr mal was ausleihen wollt, meldet euch. Auch im Buchladen gibt es sicher tolle Biografien von Frauen. Mich hat das immer herausgefordert, nicht das normale Leben zu leben. Mich hat es aber auch immer herausgefordert zu sagen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Darf es mich was kosten, dass ich Christ bin? Und mit dieser Frage möchte ich euch eigentlich auch in das Abendmahl gleich schicken, in die Anbetungszeit. Darf es was kosten? Bist du bereit, das zu tun, was Jesus dir anvertraut? Bist du bereit, dir deine Schuld vergeben zu lassen und neu anzufangen, Jesus als Retter und Herrn anzunehmen? Catherine Booth würde sich freuen. Amen.